Hallo, hier ist der Basti aus der Zukunft. Hui! Er kennt mich unter anderem als den Host des Adventure-Treff-Podcasts. Warum spreche ich heute mit euch? Ich wollte euch darauf hinweisen, dass es nach diesem Podcast, also nach der Abmoderation, noch ein kleines Goodie gibt. Wir haben nämlich mit Ingo Stuckenbruck gesprochen, dem Schöpfer hinter dem Adventure of Pawns and Kings, das schon viele, viele Jahre in Entwicklung ist. Wir haben immer wieder mal drüber berichtet. Und es wurde jetzt endlich fertig. Man möchte es kaum glauben. Er war auf unserer Party zugegen und hat uns da auch noch ein kleines Interview gegeben und erzählt ein bisschen was über das Spiel. Es macht also auf alle Fälle Sinn, nach dem Podcast oder nach der Abmoderation noch dran zu bleiben. Dann gibt's noch das Interview mit Ingo über sein aktuelles Baby, das jetzt frisch auf Steam erhältlich ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Adventure-Treff-Podcast.
Adventure-Treff, der Podcast.
Ihr hört den Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln.
Ja, hier piept's, aber es piept nicht bei uns. Hoffentlich noch nicht, vielleicht bald. Wir sitzen nämlich bereits an der Party-Location. Es ist recht windig. Wir hoffen, ihr hört uns gut. Wir, das sind einmal... Das hat man jetzt nicht gehört, weil ich filter das alles raus.
Windfilter.
Das ist der Basti.
Und der Jan. Und nicht wundern, wir sind jetzt schon ein bisschen früher da wie immer. Könnte natürlich jederzeit sein, dass unsere Leser gleich auftauchen. Also möglicherweise vermehren wir uns gleich, das kriegt ihr damit Sicherheit mit. Aber bis es soweit ist, können wir noch ein bisschen erzählen, was wir heute auf der Gamescom alles gesehen haben. Ich war ein bisschen fauler, ich habe mir ein paar Sachen in der Halle 10 angeschaut, aber mehr so über die Schulter und dann auch sehr viel im Netz recherchiert. Darüber können wir gleich reden, aber Jan, du warst ja wirklich noch am Spielstation, du hast da noch ein paar ergattern können. Was hast du denn heute noch alles gesehen?
Ja, ich nehme meinen Job halt ernst hier. Wir haben uns quasi direkt am Morgen getrennt, weil nach so vielen Tagen kann man sich halt auch irgendwie nicht mehr sehen und deswegen bin ich rum und habe Spiele geguckt und Basti hat einfach irgendwo ein bisschen gefaulenzt.
Mit Stolz.
Das erste Spiel, was ich gesehen habe, hieß Name of the Will. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich den Titel beurteilen kann, aber im Grunde, wenn man vor dem Rechner steht und den Trailer sieht, muss man quasi stehen bleiben, weil es einfach so weird ist und so bizarr. Es erinnert alles so ein bisschen an 1984, oder sagt man im Deutschen 1984 von George Orwell?
Man sagt 1984,
okay, ja. Erinnert ein bisschen an 1984 von George Orwell. Oder Georg Orwell. man ist in so einer Sekte drin, die heißt Hope. Und die ist halt auch so ganz autokratisch von irgendeinem Sektenführer, den man auch nur so halb sieht, gesteuert. Man lebt in diesem riesigen Gebäude, 34 Etagen hoch. Und alle haben so braune Einheitsuniformen an und so eine Maske oder so einen Helm auf dem so eine grinsende Fratze drauf ist. Und man sieht also alle so ganz kampfhaft glücklich aus, alle gleich. Und man hat auch nur Nummern, man hat keine Namen. Und ganz am Anfang vom Spiel fängt das an, dass man in so einem Schulunterricht sitzt, wo man eben eingebläut bekommt, wie man sich zu verhalten hat und was man zu denken hat. Insbesondere weiß man, dass Schmerz die ultimative Erlösung ist und Schmerz ist was Gutes und alle Freuden am Leben eben nicht. Und irgendwann fällt halt draußen einer am Fenster vorbei, und der hat dann halt den ultimativen Schmerz verspürt und wird jetzt so ein bisschen abgefeiert dafür. Well done, vom Haus gesprungen. Und von da geht man halt aus der Klasse raus, haben wir alle zusammen zu einer Versammlung gerufen und man feiert den Typen nochmal ab, der jetzt den ultimativen Schmerz verspürt hat. Und alles fängt so ein bisschen an zu bröckeln. Es gibt auch diese Szene, wo so im Intro quasi schon, wo diese ganzen Helme sich so anfangen, irgendwie ein bisschen aufzulösen und so Individuen anfangen, sich dahinter zu zeigen. Aber dann geht der Glitch weg und man ist wieder dieser Maske. Und man läuft halt so rum, ist alles von der Seite handgezeichnet, alles so ein bisschen grob von der, mit Hand gezeichnet, so ein bisschen gritty, bizarr sieht das alles aus. Ziemlich schick animiert allerdings. Gerade die Zwischensequenzen sehen richtig, richtig gut aus. Ist natürlich ein sehr, sehr düsteres Thema und man fängt halt an, jetzt rauszufinden, was es mit dieser Sekte auf sich hat, wie man da rauskommt und fragt sich dann eben, wem kann man vertrauen, wem kann man nicht vertrauen. Man trifft halt direkt so ein paar Leute, die jemand anderes verprügeln, weil der nicht richtig denkt über diese Sekte. Und man muss dem dann auch irgendwas in den Mund schütten, den Hope-Saft. Ist auch nicht so klar, was das ist eigentlich, aber wenn man das nicht macht, ist man natürlich auch verdächtig, irgendwie nicht gefügig zu sein. Ja, sehr, sehr düsteres Spiel, kommt glaube ich nächstes Jahr raus, und ja, wer auf düstere Sachen steht, das sah auf jeden Fall sehr gut gemacht aus, sehr, sehr atmosphärisch.
Ebenfalls düster habe ich mir dann angeschaut, nicht gespielt, aber angeschaut zumindest, Deadly Rehearsal von Kaigan Games, glaube ich, heißen die. Da geht's um ein altes Theater, das wohl irgendwie wieder zum Leben erweckt werden soll. Man spielt einen Stage Manager, ich weiß gar nicht, wie man das Deutsch nennt, Theaterproduzenten, Stückaufführer, ich weiß es nicht.
Bühnenmanager.
Bühnenmanager. Ja, und der soll ein Stück aufführen. Der wird da beauftragt von unserem ganz dubiosen, von einer dubiosen, reichen Person. Und das Stück heißt, ich muss mal in meinen Notizen gucken, The Tragedy of King Fong. Und wie sich dann darauf stellt, ist das Stück aber verflucht. Und der Fluch funktioniert wohl so, dass nur wenn man das Stück perfekt aufführt, dann trifft dann dieser Fluch nicht. Und je mehr Fehler man macht, desto stärker fällt der Fluch raus. Und dementsprechend ist man eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, dieses Theaterstück vorzubereiten und zu gucken, dass man da möglichst wenig Fehler macht. Es gibt wohl irgendwie Maschinen, also klassische Theater, Maschinerie, Beleuchtung, Bühnenvorhang, solche Sachen, die man irgendwie vorbereitet dann für dieses Stück. Und man spricht auch mit seinen oder Schauspielern und Mitarbeitern und läuft gleichzeitig in diesem dubiosen, gruseligen Theater rum, in dem wohl auch irgendein Mysterium ist. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen zugeguckt und den Rest, ehrlich gesagt, primär recherchiert. Ist First Person. Auf Steam kann man sich die Sache ein bisschen anschauen. Wie gesagt, ich habe Maschinenrätsel gesehen. Ja, war tatsächlich immer ein bisschen eine Schlange da. Es gab wohl Leute, die das irgendwie ganz spannend fanden. Ich hatte es ein bisschen an einen Film erinnert, Stage Fright, glaube ich, hieß der. Das scheint so ein bisschen die Inspiration zu sein. Ja, das ist so ein bisschen so der eine Titel, wo ich über die Schulter geschaut habe. Und was wir auch noch sagen können, direkt angespielt wiederum hat Maria, bereits gestern eigentlich schon, einen Titel namens Tuned In. Weißt du, was Tuned In ist, Jan?
Keine Ahnung.
Dann erkläre ich es dir.
Danke.
Ja. Tuned In ist ein Spiel...
Kannst du es in Marias Stimme machen?
Nee. Weißt du, was Tuned In auf Deutsch heißt?
Eingetuned.
Ja, genau, eingetuned. Also, es geht um einen ebenfalls verfluchten, wir bleiben im Thema, Fernseher, in dem man, wenn ich es richtig verstanden habe, eingesperrt ist und aus dem man irgendwie fliehen muss, indem man durch verschiedene Kanäle zappt. Und man dreht dann quasi irgendwie so an verschiedenen Reglern und stellt verschiedene Sender ein und verschiedene Frequenzen. Und dadurch ist man irgendwie in der Lage, voranzuschreiten. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Maria hat sich es näher angeschaut und hat uns auch einen Artikel geschrieben, den werden wir dann vorschauen. Die wird man dann lesen können bei uns in der Tageszusammenfassung. Es gibt auch auf der Messe einen ganz coolen Stand, wo sie quasi das Spiel so umgebaut haben, dass man an so einem realen Fernseher wirklich ist und da quasi so dreht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sitzt man eigentlich auf der anderen Seite quasi so ein bisschen. Also man sitzt irgendwie so gefühlt eher so in dem Fernseher. Wer schon mal näher anschauen will, auf Steam gibt es eine kostenlose Demo. Der Prolog ist kostenlos anschaubar. Ja, mehr Informationen, wie gesagt, in Kürze in der Tageszusammenfassung. Und Jan, du warst dann am nächsten Stand. Und hast wieder was gespielt. Wie das Gamer so machen.
Ich habe mir die Haare machen lassen.
Also.
Wie man sieht. Das Tune-In war ja schon so ein bisschen ungewöhnlicher Genre-Mix. Das Spiel, was ich als nächstes gespielt habe, gewinnt, glaube ich, den Award für den merkwürdigsten Genre-Mix, den wir heute hatten. Oder zur Gamescom hatten. Beschrieben wird es als narratives ASMR-Adventure. Rund um einen übernatürlichen Friseursalon in Barcelona der späten 70er Jahre.
Alles gesagt, oder?
Ja, also wir sind eine Friseurin und müssen Leuten die Haare schneiden. Da kommt also am Anfang unsere Stammkundin rein, die wir schon länger kennen. Und die erzählt so ein bisschen, scheint so ein bisschen angespannt zu sein. Und wir fangen eben an, ihr die Haare zu schneiden. Und das Haarschneiden funktioniert als Rhythmusspiel. Man muss also immer so schnipp, schnipp, sprüh, schnipp, schnipp, sprüh. Und man kriegt dann immer gesagt, wann man was drücken muss.
Aber es ist ein Adventure?
Ja, der Fokus liegt auf der Story und dem narrativen Aspekt.
Das sagst du jetzt. In Wirklichkeit hat es einfach deinen Fetisch angesprochen.
Kann ja beides wahr sein. es geht schon um die Story. Und man, während man die Haare schneidet, hat man halt eine Konversation mit dem Kunden. Und in dem Fall erzählt die Stammkundin eben, dass sie irgendwie einen Job hatte, irgendwas schiefgelaufen, aber sie ist so ein bisschen nervös darüber und es ist nicht so klar, was los ist. Außer eben mit
Ich habe keine Ahnung, ob man uns noch hört, Jan, weil hier ist es sehr windig.
Ja, ich kann den Bass hier nicht hören, aber ist ja egal. Ja. Ist ja wichtiger, dass ihr uns hören kann. Und man muss eben ein bisschen weiter dann die Haare schneiden, dann wird sie entspannter und dann kann man eben weitere Fragen stellen. Und man muss immer strategisch überlegen, was Fragen stelle ich als nächstes, damit die eben nicht zu nervös werden. Und man kann sich auch immer entscheiden, wie man jetzt darauf antwortet. Und irgendwann kommt eben der zweite Kunde rein und die Stammkundin verschwindet dann plötzlich, weil anscheinend mag sie den nicht oder ist irgendwas zwischen denen. Man muss eben rauskriegen, was ist zwischen denen. Und man selber bleibt eben in diesem Friseursalon, aber durch die Dialoge mit den ganzen Kunden, die man dann hat, lernt man eben, was los ist mit diesen Leuten, was die Hintergrundgeschichte ist. Und die ursprüngliche Stammkundin ist auch irgendwie verschwunden, die kann sich unsichtbar machen oder so. Also ist auch dieser übernatürliche Aspekt drin. Es gibt eine Zeitung, die man lesen kann, da kann man eben mehr Gesprächsthemen quasi finden, über die man Leute ansprechen kann. Also ist schon leicht über den Tellerrand, aber der Fokus, trotz dieses Rhythmusspiels, ist der Fokus auf der Erzählung und der Geschichte. Und gemacht ist das sehr gut, also der Produktionswert sieht sehr hoch aus, die Grafik ist sehr gut, Animationen sehr cool, also es macht schon was her.
Okay, und ist auch von einem vermutlich dann Entwickler aus Barcelona?
Ist zumindest ein spanischer Entwickler. Ich nehme an, sie kommen aus Barcelona und rauskommen tut es, glaube ich, im April nächstes Jahr.
Okay, spannend. Wie war der Titel nochmal?
The Midnight Barber.
The Midnight Barber.
Ja.
The more you know. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert über einen Publisher, den wir letztes Jahr schon mal gesehen haben, wenn ich hier mein Handy finden würde, dass ich hier blöderweise meinen Rucksack gesteckt habe, könnte ich auch was zu sagen. Ich glaube, Shaishua Games, glaube ich, nennt man sie. Ich hoffe, ich nenne sie richtig. Die haben wir letztes Jahr schon mal gesehen, Jan, mit, ich muss kurz nachschauen. Wie ist das? Opus Prism Peak, glaube ich, kann das sein? So einen anderen Titel, das war so ein Pixel-Titel. Ich gucke gerade nochmal. Urban Mist Dissolution Center. Vielleicht kannst du dich noch dunkel erinnern.
Da kann ich mich dran erinnern.
Genau, ja. Das waren so ganz dubiose Spiele. Und diese Schweizer Games, so heißen sie. Siehst du schon, davon kann ich mich korrigieren. Das ist wohl ein großer Publisher in Japan für narrative Spiele. Und die waren letztes Mal nur irgendwie so im Businessbereich ein bisschen unterwegs, haben aber jetzt scheinbar mehrere Titel auch in der Indie-Arena. Und wenn man den Katalog guckt, dann ist der voll von weirden Titeln aus Japan. Und zwei davon habe ich nur so ein bisschen näher angeschaut und ich glaube, eins hast du auch angespielt. Ich weiß nicht, ob es ein Adventure ist. Anmi?
Ja, Anmi habe ich gestern gespielt. Das ist in so einem Ab-18-Bereich, im Indie-Bereich, wo man das anspielen kann. Das ist eines der 25 Spiele, die wir gesehen haben, wo wir in die Gedankenwelt eines Patienten eindringen. Und in diesem Fall ist das so ein japanisches Schulmädchen im Grunde. Und die hat vier Persönlichkeiten. Und in die vier Persönlichkeiten kann man eben so reintauchen. Und das Ganze ist dann so ein Labyrinth aus Gängen, wo man durchgeht. Es gibt so einen Musikraum und dann kommt man in ein Krankenhaus quasi rein. Und man muss Objekte finden in dieser Welt, um die Patientin dann in der Realwelt mehr Fragen stellen zu können. Ist kein reines Adventure, würde ich sagen. Also an verschiedenen Stellen wird man dann auch plötzlich verfolgt von verschiedenen Monstern und Kreaturen und Horden von Krankenschwestern mit riesigen Gesichtern und fratzenhaften Lächeln auch wieder. Also sehr scary, Jumpscares sind da drin und sehr psychologisch eingerichtet, das Ganze.
Das Genre ist laut Shueisha Game Soul Triage Soul Game. Also ein Spiel für die Triage von Seelen.
Ja, ich glaube, man könnte auch Survival Horror sagen. Ja. auch recht narrativ. Also ist nicht nur Weglaufen von Monstern.
Es scheint jedenfalls so, dass man irgendwie am Ende entscheiden soll, welche der vier Persönlichkeiten zu überleben hat.
Soweit habe ich nicht gespielt.
Ich entnehme das dem Genre-Titel. Das ist das eine, was ich gesehen habe. Das andere...
Eins kann man sagen, auch sehr hoher Produktionswert. Also die Grafik, 3D-Grafik, Echtzeit-3D, sieht top aus. Also sehr, sehr gut gemacht.
Genau, also auch sehr unterschiedlich, was der Publisher im Portfolio hat, weil der nächste Titel ist dann wiederum ganz anders. Das war ja schon im letzten Jahr so, Opus Prism Peak. Opus Prism Peak war ja ganz hochwertig 3D und das... oh mein Gott, diese Namen, die man sich nicht merken kann. Urban Mist Dissolution Center war dann wieder Pixel Art. Genauso ist es hier auch. Also Anni sehr fotorealistisch. Und dann der andere Titel, den sie irgendwie groß angekündigt haben, da hängen auch so ein paar Poster und größere Plakate rum in der Indie-Arena, wo sie das promoten, ist Season of Book and Keys. Scheint aber ein klassischer Visual Novel zu sein. Also ist wirklich gezeichnet, ganz novelartig gezeichnet von scheinbar irgendeiner sehr bekannten japanischen Illustratorin. Da setzen sie wohl aktuell besonders stark drauf. Das ist eine, ich musste auch recherchieren, ich kannte es nicht, eine interaktive Umsetzung von der gleichnamigen Novel-Reihe. Ich bin mir nicht sicher, ob es Mangas sind oder doch einfach nur irgendwie Geschichten, die genauso heißt, eben Season of Book and Keys, die super erfolgreich wohl ist und mehrere hunderttausend Bücher verkauft haben. Und das promoten sie da ganz stark. Und dieser sehr spezifische Zeichenstil und die Illustrationen aus dem Buch sozusagen, die es da in der Reihe gibt, die kommen auch im Spiel wieder. Aber es, was ich so gesehen habe, ist es klassisch Visual Novel. Man brancht ein bisschen, man trifft Entscheidungen, aber ansonsten liest man sehr viel und sieht halt sehr, sehr viele Zeichnungen. Worum geht's? Man ist Mitglied des Bibliotheksclubs in der Schule. Das ist ja in Japan immer so ganz gängig, dass es da so verschiedene Clubs gibt und man muss sich da irgendwann anschließen. Man selber ist wohl irgendwie der Vorsitzende der Bibliothek. Und da passieren merkwürdige Sachen. Irgendwann kommt da plötzlich steht da so ein komischer Safe da, so eine Safebox, die es irgendwie zu öffnen gilt. Und man kann irgendwie nur mit Hilfe dieser, oder nur die Leute, die in der Bibliothek arbeiten, sind irgendwie in der Lage, dieses Rätsel irgendwie zu lösen. Und man findet irgendwie heraus, dass wohl einige Leute ein Geheimnis haben und das damit irgendwie zusammenhängt. Auch wieder ein Titel, wo ich nur kurz geguckt habe und dann ein bisschen was gelesen habe. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie exakt das weitergeht. Aber wer sich für solche Sachen interessiert, Visual Novels mag, japanische Illustrationsstil, ist nicht Manga, ist schon wirklich mehr so Aquarell irgendwie so in dieser Art, der kann sich dann im Zweifelsfall mal angucken. Auf Steam ist dann ein Haufen Sachen zu sehen. Falls jemand das Buch kennt, kann man noch sagen, dass das Spiel wohl irgendwie einen Fall mehr hat. Also es wurden ein paar Sachen verändert, dass man auch noch neue Details erfährt über die Leute, die diese beschreiben.
Eigentlich eine ganz spannende Firma. Wir sollten ja eigentlich mal auf dem Plan haben nächstes Jahr. Shueisha
Games, glaube ich. Und die sind bei Home of Indies, glaube ich. Und ich habe die mehrfach jetzt auch in der Business Arena mal gesehen. Und bei Home of Indies haben die einen relativ großen Bereich, so abge, auch teilweise ein paar 18er Titel so abgedeckt. Und wie gesagt, ich hatte die auch nicht so auf dem Schirm. Ich wusste auch nicht, dass die nochmal da sind. Ich habe dann einfach nur heute mal in den Katalog geguckt. Und dann kommen da einfach 40 narrative Spiele, die sie gerade eben publishen. Aber sie sind natürlich alle weird, ja. Und ja. Aber haben sich halt auch, also alles ist ein japanischer Publisher, sitzt in Tokio, aber haben sich eben darauf spezialisiert, dass sie halt möglichst alles auch auf Englisch veröffentlichen. Also von daher.
Spannende Sache.
Spannende Sache, wie viel dann wirklich Surface Adventure ist oder für Adventure interessant, weil ja. Aber kann man sich ja vielleicht mal mehr glauben.
Ja, Basti, ich habe eine Frage für dich.
Ja.
Wie fändest du das denn, wenn jetzt ein Spiel daher käme, wo jemand mittels Hypnose
die Gedankenwelt
in seiner eigenen Gedankenwelt abtaucht,
ja,
um da Sachen zu machen?
Ich würde sagen, das gefällt mir so gut, wie mir vor 5 Jahren psychologische Horror-Adventures gefallen haben.
Ja, das habe ich gesehen bei Rusty Lake. Es ist, glaube ich, nicht entwickelt von Rusty Lake, sondern von dem Entwickler, der auch, wie hieß es, Follow the Meaning gemacht hat. Letztes Jahr haben wir das, glaube ich, gesehen. Oder vor 2 Jahren. Und das neue Spieler ist Falling Apart. Aber die arbeiten irgendwie mit Rusty Lake zusammen. Also habe ich das quasi am Rusty Lake Stand gespielt. Und das passt auch gut zu Rusty Lake, weil es ist genauso vom Stil her so eine bizarre, gezeichnete Welt. Sieht alles wie so mit Bleistift gezeichnet aus. Aber sehr stilvoll gemacht, und man ist eben in so relativ abstrakten Räumen. In dem Fall war man in einer Bar, die mehrere Räume hat, und man muss eben immer so auf Teile der Bar klicken und dann sieht man Close-Up und da ist dann entweder ein Rätsel oder man kann was aufnehmen, und es ist auch relativ düster, also man öffnet dann einen Kühlschrank in der Bar und da ist dann halt so ein Kopf drin und im Kopf zieht man dann irgendwie so gefrorene Grütze aus der Nase,
so machen,
die man für so einen Cocktail braucht.
Klar.
Gibt viele Logikrätsel, also manche von den Screens, da muss man einen Code entschlüsseln oder im Spiegel was sehen oder solche Geschichten. Also sehr rätsellastig. Ist nicht wirklich viel Story, glaube ich, drin, obwohl ein paar Charaktere sagen auch ein bisschen was, aber ist hauptsächlich so ein Rätselspiel. Kommt aus dieser Ecke wie Rusty Lake auch, von diesen quasi Escape Room artigen Spielen, die es ja digital gab, bevor es Escape Rooms im echten Leben gab. Und so fühlt sich das ein bisschen an. Sehr kompetent gemacht. Wer Rusty Lake und sowas mag, kann sich das auf jeden Fall anschauen. Falling Apart heißt das Spiel. Und dann waren wir, glaube ich, schon beim letzten Tagesordnungspunkt.
Ja, also das, was euch wie immer fehlt. Ihr wisst es, 3, 2, 1.
Tradition. Charles Hesse. Ja, wir waren wieder bei Revolution Software, wie jedes Mal.
Und es ist einfach irgendwie immer ein schönes Get-Together. Es ist jetzt, wir bringen meistens immer irgendwie nicht so richtig spannende News mit, weil alle fragen dann, was ist mit Baphomets Fluch 6? Und wir sagen dann immer, können wir nichts zu sagen.
Ja.
Aber wir haben uns allerdings einen Nintendo Switch-Bild angeschaut vom Remake. Heißt das Remastered einfach nur? Ich habe es ganz vergessen.
Reforged.
Reforged, natürlich, genau. Also von der Reforged-Version von Baphomet's Fluch 2.
Ja, wer Baphomet's Fluch 2 kennt und wer die Reforged-Version von Baphomet's Fluch 1 kennt, kann sich schon denken, was es ist. Es ist eben das gleiche Spiel wieder, aber in 4K. 36 mal so viele Pixel wie damals. eigentlich recht beeindruckend. Er hat auch nochmal unterstrichen, diese hochgescalte Grafik ist nicht einfach nur AI, sondern die zeichnen das tatsächlich. Wir haben AI versucht vor einer Weile und fanden, das funktioniert nicht so gut, wie das in der Werbung immer gesagt wird.
Was er uns noch gezeigt hat, was man sagen kann, ist, es ist jetzt nicht nur hochskaliert, sondern es gibt halt auch so ein paar Verbesserungen, wo Charles gesagt hat, das, was ihn früher immer geärgert hat, das kann er so ein bisschen verbessern. Ich habe auch so gesagt, er hat den George Lucas gemacht, aber in gut. also zum Beispiel gibt es dynamische Schatten, dynamisches Licht, wenn irgendwie George in der Nähe von einem Feuer steht, dann wird er entsprechend flackernd beleuchtet, beispielsweise solche Sachen.
Ja, es ist, glaube ich, es ist auf jeden Fall wesentlich mehr als einfach ein Upscale. Es ist einfach neu gebaut. Ich glaube, die haben einfach mit der mit dem alten Spiel angefangen und haben dann quasi angefangen drüber zu zeichnen und alles zu verändern, was sie verändern wollen. Das Interface hat sich auch entsprechend verändert, das kann man im ersten Teil ja auch schon sehen. Was sehr cool war, in der Switch 2 kann man quasi den Controller als Maus benutzen. Das hatte ich auch noch nicht gesehen, ich habe auch keine Switch 2, aber man kann so auf der Switch 2 quasi Point-and-Click machen, wie man das von damals kennt.
Genau, und sieht gut aus. Er wird noch vorbeischauen bei der Party heute, wo ihr hoffentlich gleich alle seid. Wenn ihr das gehört habt, dann ist es zu spät. Oh, ich sehe schon unsere erste Community antanzen. Oh nee, die Community sagt, oh, nee, ist nicht da. Okay, unsere Community tanzt nicht an.
Oh, ist leider noch nicht da.
Community ist leider noch nicht da. Community ist und inkognito stellt die Community eine Fritz-Cola neben uns. Ja, die darf die, Platz nehmen.
Die nicht anwesende
Community darf
gerne werden. Platz nehmen.
Genau.
Gab's noch was zu Revolution zu sagen?
Ich glaube nicht.
Leider keine News zu Baphomets Fluch 6, keine News zu der Verfilmung, die ja auch mal...
Stimmt, das war ja auch noch ein Thema.
Genau. Ein Thema war...
Aber wer noch nicht gebackt hat bei Baphomets Fluch 2, sollte es auf alle Fälle im Auge behalten und sich natürlich kaufen, weil je mehr das machen, desto wahrscheinlicher wird Baphomets Fluch 6. Das kann man immer sagen.
Ja, Release-Termin ist bald. Was das genau heißt, wissen wir auch nicht. Ja. Und ja, es sieht mindestens so gut aus wie Reforged von Baphomets Fluch 1, wahrscheinlich sogar besser. Wer das möchte, kann auf jeden Fall keinen Fehlgriff tätigen.
Ja, ansonsten kann man sagen, dass wir noch echt viele weitere Titel gesehen haben. Im Vorbeigehen, überall, wo man guckt, findet man eigentlich narrative Titel.
Ja, vor der Adventure-Treff, vor der Gamescom.
Der
Rebrand ist noch nicht vollzogen. Vor der Gamescom denken wir immer, es gibt keine Adventures mehr. Haben nur 2-3 Termine vorab gesprochen, ist wahrscheinlich nichts da. Und dann kommt man in den Innenbereich, und plötzlich sehen wir 20 Adventures, 30 Adventures. Da gibt's jede Menge, dass man sich da angucken kann.
Genau, also es gibt irgendwie viele Indie-Titel. Die großen sind natürlich nicht mehr so zu sehen. Aber es ist erstaunlich, was irgendwie alles passiert. Und man kann auch sagen, der große Trend dieses Jahr, Jan, war welches Genre?
Das Genre von Therapisten, die in die Gedankenwelten von ihren Patienten oder sich selbst eintauchen, um da ein oder mehrere Persönlichkeiten in der Gedankenwelt zu analysieren und wahrscheinlich auch zu fixen.
Das Thema von 2026. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir vielleicht in der Tageszusammenfassung noch zeigen werden. Maria ist noch auf der Messe, spielt aktuell Silent Hill Townfall, glaube ich, heißt das. Vermutlich maximal dann über den Tellerrand, aber wenn es da spannende Sachen gibt, sagen wir natürlich noch in der Tageszusammenfassung Bescheid. Sie hat sich auch angeschaut, habe ich jetzt nicht gesehen, Tales from the Dark Manor. Klassische Visual Novel, bei der es zur Abwechslung mal um Zeitdruck geht. Also Leute, die sagen, dieses Adventure-Spielen, wo man irgendwie sich ewig Zeit lassen kann, das will ich überhaupt nicht. Ich möchte den Zeitdruck haben. Scheint es ja auch zu geben. Für die könnte es vielleicht was sein, da muss man irgendwelche übernatürlichen Wesen in irgendeinem Anwesen interviewen, man ist Journalist und da tauchen die irgendwie auf, aber man hat eine gewisse Anzahl an Zeit und das reicht wohl nicht, um irgendwie alles herauszufinden, da muss man halt sehr clever entscheiden, mit wem man jetzt über was spricht. Und es hat wohl einen hohen Replayability-Value, aber wir haben es jetzt nicht im Detail angeschaut, zum Beispiel.
Das Konzept hat ja schon mit Mystery of Blake Manor schon sehr gut funktioniert. Ist auch Konzept.
Genau, also kann man sich anschauen, wir haben auf Blue Sky ein paar Screenshots dazu.
The Seance of Blake Manor.
Richtig. Aber das ist nur stellvertretend für eines von vielen weiteren Spielen, die wir im Vorbeigehen gesehen haben. Also erstmal sehr positiv, dass es da weitergeht und dass die Indies da weiterhin dahinter sind. Alles andere als ein totes Genre, kann man dazu sagen. Hast du einen Favoriten, Jan, dieses Jahr?
Ich muss immer wieder denken an...
So ein Therapist wäre ich mal.
Ich muss immer wieder denken an Name of the Will. Das war einfach so bizarr, dass das einem nicht aus dem Kopf geht. Aber Ghost Haunting, so aus dem klassischen Bereich, sieht auch grandios aus.
war, glaube ich, mein Favorit vom letzten Jahr und ist mit Sicherheit der große Klassiker, glaube ich, immer noch für alle, die also mit Lucasfilm aufgewachsen sind. Ja, aber mit Sicherheit auch, wenn ich ein anderes aussuchen müsste, freue ich mich tatsächlich, glaube ich, auch auf das Spiel von Ralph Adam, weil das ja so ein bisschen uniker ist und man keinen Therapisten spielt. Genau, aber ja, viele, viele schöne kleine Sachen und sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns nächstes Jahr fast, oder?
Wir sehen uns nächstes Jahr.
Jetzt wird mit der Community gefeiert und dann bis bald.
Tschö, ich winke ins Mikrofon.
Ich auch.
Tschö.
Die Community
winkt auch. Winkt auch.
Alle winken. Ja. Ja.
Ja, ich bin hier auf der Adventure-Treff-Party und wer steht neben mir? Der Ingo. Ich habe gar nicht gewusst, dass du auf der Gamescom bist. Warum bist du denn auf der Gamescom?
Erstmal, weil es die Gamescom ist und weil man da viele coole Leute trifft und nette Leute trifft, aber auch um mein neues Spiel. Also mein neues Spiel, mein ziemlich altes Spiel, das jetzt tatsächlich vor einer Woche rausgekommen ist, zu präsentieren auf Pawns & Kings und das den Leuten vorzustellen, die gerne Adventure spielen.
Genau, weil wir waren ja schon ein paar Mal bei dir, wir haben auch über das Spiel schon berichtet und es ist immer, also seit langem in der Mache, wir berichten schon lange darüber und dann haben wir irgendwie fast überraschend erfahren, dass es wirklich erschienen. Wie fühlt es sich denn jetzt an, wenn es endlich so draußen ist?
Tatsächlich ist es noch nicht ganz angekommen. Also das Spiel ist jetzt vor einer Woche auf Steam rausgekommen tatsächlich und die Entwicklung war so lange und wir haben so lange noch gewartet. Wir haben erst die deutsche Version gemacht, jetzt die internationale Version und das ist alles jetzt zusammengekommen und fertig und jetzt ist es raus. Jetzt kam direkt die Gamescom hinterher. Also ich vermute, so nach der Gamescom wird es irgendwann hoffentlich bei mir im Kopf so richtig ankommen. Bis jetzt ist es noch so gar nicht so ganz real. Tatsächlich, echt, es ist so noch ganz ja, ist irgendwie wie immer. Also das Spiel ist aber jetzt auf Steam draußen und keiner weiß es bis jetzt, weil wir noch nicht mal irgendwie Werbung gemacht haben. Aber wir wollten es jetzt schon mal zumindest bei der Gamescom draußen haben. Ja, jetzt laufe ich ein bisschen rum auf der Gamescom mit so einem komischen Hut auf dem Kopf und dem Vogel, der spricht. Und dann nach der Gamescom wollen wir so richtig mal gucken, ob wir, was wir an Marketing irgendwie für das Spiel machen können. Und ja, und heute laufe ich eigentlich nur rum und mache komische Fotos mit dem Vogel auf dem Kopf mit irgendwelchen komischen Leuten, die ich gar nicht kenne und die komische Cosplays anhaben. Aber das macht echt Spaß. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist in meinem Alter.
Jetzt hast du schon gesagt, internationale Version. In welchen Sprachen gibt es denn das Spiel? Oder wird es im Zweifelsfall das Spiel vielleicht noch geben?
Also momentan sind wir Deutsch und Englisch voll vertont. Also das ist 16 plus Spielzeit, 80.000 Wörter von ziemlich guten Sprechern, tatsächlich Deutsch und Englisch voll vertont.
Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was für die Leute, die es noch gar nicht kennen und vielleicht irgendwie die Review nicht gelesen haben auf Adventure-Treff. Es ist ein klassisches Adventure. Und um was geht's denn eigentlich?
Also viel klassischer geht's gar nicht eigentlich. Ich bin ja, wenn ihr meine Geschichte ein bisschen kennt, ich habe als Kind alles gespielt, was am Point-and-Click da war. Von LucasArts, Sierra, Revolution Software, Future Games, was auch immer Adventures zum Markt geschmissen habe. Ich habe die gespielt und wusste ziemlich früh, ich würde sowas auch machen. Für mich war ganz klar Monkey Island ein Vorbild, für mich war ganz klar Labyrinth, der Film von Hansen, ein Riesending und Riven als Spiel fand ich noch viel geiler als Myst damals und das alles drei zusammen, diese Dinge, machen das Spiel voll aus. Die Optik erinnert total an Labyrinth ein bisschen und es, dass das Rätselkonzept mischt sich sehr stark zwischen diesen zwei Spielen, also Riven und Monkey Island und es geht tatsächlich darum, du bist ein 17-jähriger Junge, Nick, der wacht eines Morgens auf und in der Welt passiert irgendwas, mit dem man nicht gerechnet hat. Es gibt einen Fremden, der taucht auf, es gibt wahnsinnige Diskussionen, es gibt einen Kampf und auf einmal steht er da, Großvater, Vater verschwunden und muss rausfinden, was passiert ist. Das ist ziemlich auf sich allein gestellt, lernt aber ziemlich schnell diesen dreisten und frechen Tukan Fitz kennen und mit dem zusammen rätselt man sich in ganz klassischer Inventarrätsel, Dialogrätsel, Kombinationsrätselmanier durch 15 völlig verschiedene Szenarien, die wir ganz viel Liebe für euch gebaut haben. Ja, und kommt am Ende tatsächlich zu einem finalen Ergebnis, hoffentlich. Wie das halt bei Adventures ist, es ist ein reines Singleplayer-Ding mit einer ganz linearen Geschichte, wie ein Buch, was man spielen kann. Und ich habe mir ganz schön viel Mühe dafür gegeben. Insofern hoffe ich, dass es euch allen gefällt. Die ersten Reviews, die ich bekommen habe von Leuten, die Adventure mögen, die finden es ziemlich gut, was sich sehr freut. Und jetzt muss man gucken, wie es auf dem Markt ankommt, wenn wir Werbung machen, aber haut raus. Also wenn ihr klassische Point-and-Clicks mögt, dann ist das euer Spiel.
Aktuell gibt es auf Steam. Sind noch so andere Plattformen oder Vertriebsmöglichkeiten geplant? Gibt da manche Leute, die sagen, Steam nutze ich nicht. Hast du da schon irgendwelche Ideen?
Ja, natürlich. Also es soll auf GOG, itch.io, es soll auf dem Epic Store kommen. Wir haben jetzt mit Steam angefangen, weil das einfach unser erster Weg war. Aber alles andere soll auch noch kommen. Also es ist noch da ist noch Luft nach oben. Nur als Ein-Mann-Team ist es immer so, es kommt halt so nach und nach.
Ich habe dir schon gesagt, hast, seit wann sitzt du an dem Projekt? Du hast vorhin mal kurz erzählt, wann du so die allerersten Sachen dazu gemacht hast. Das ist schon eine Weile her, ne?
Es ist, wenn mein Gedächtnis das richtig auf der Kette hat, und ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz so jung, vielleicht verirre ich mich auch schon ein bisschen in den Zeiten, aber es müssten mehr als 30 Jahre sein. Also die ersten Skizzen, die erste Story ist tatsächlich auf Zugfahrten vom Studium zum Architekturbüro entstanden, und das ist so lange her. Und viel davon ist auch teilweise echt noch im Spiel drin.
Hast du immer von Anfang an mit der gleichen Engine gearbeitet?
Nein, also das war, am Anfang war es eine reine 2D-Engine, die Wintermute-Engine. Ich weiß nicht, ob die jemand noch kennt. Dann habe ich damit rumgebastelt und der Entwickler war total offen. Und dann hat er angefangen, erste 3D-Modelle mit reinzubauen. Dann haben wir ein 2,5D-Adventure daraus gemacht mit Scrollen im Himmel, weil wir einfach als Charakter einen Himmel genommen haben, der sich gedreht hat. Das hat die Engine eigentlich gar nicht gedacht gehabt, aber das war ganz witzig aus damals. Und dann war ich auf der Games. Die hieß anders, in Leipzig, die hieß nicht Gamescom, die hieß...
Games Convention.
Die Games Convention in Leipzig 2009. Da habe ich den Prototypen damals vorgestellt und hatte zwei Möglichkeiten, Verträge abzuschließen für das Spiel. Und das habe ich mich aber echt nicht getraut, weil die Verträge echt kacke waren. Also erstmal hast du viel abgegeben, also verdammt viel, mehr als an so ein Steam abgibst, was schon echt viel ist. Und du hast Zeitfenster gehabt, die wirklich böse waren. Wenn du deine Termine nicht gehalten hast, dann wurden sofort Gelder gekürzt oder sogar bis hin, dass du die Rechte vom Spiel hast verlieren können, wenn du es nicht geschafft hättest. Und ich war ein Ein-Mann-Team und habe mich das dann nicht getraut. Und dann war erstmal lange Pause, dann war Familie, Kinder angesagt. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem Epic sich entschieden hat, die Unreal Engine freizumachen für jeden, also kostenfrei zu machen bis zum Umsatz von 1 Million. Ab da zahle ich dann auch gerne, das ist völlig okay. Aber davor hatte die 1 Million Lizenzgebühr tatsächlich. Wenn du mit der Unreal Engine was machen wolltest, dann musstest du erstmal 1 Million Dollar hinlegen. Aber an dem Tag, und da ich immer mit 3D über meine eigene Architekturfirma gearbeitet habe, wo Epic gesagt hat, komm, die Unreal Engine könnt ihr nutzen, wie ihr wollt, ab da habe ich wieder angefangen, voll am Spiel zu arbeiten.
Und das heißt, wenn du sagst, du bist ein One-Man-Team, also machst du wirklich alles selber? Machst du die Grafik selber, sogar die Musik? Wie ist das?
Nee, also sagen wir so, ich bin zu 95% der Zeit ein One-Man-Team gewesen. Ich habe zwischendurch einen Musiker angestellt, Vasco Grossmann, fantastisch. Also wir auch das alles jetzt, was wir schon an Feedback bekommen haben. Der Soundtrack ist eine Bombe. Kann ich nur empfehlen, nochmal reinzuhören. Wir hatten eine Grafikerin für ein paar Skizzen. Und ich hatte tatsächlich auch über 1,5 Jahre einen Angestellten, der sich für die 3D-Charaktere der die 3D-Charaktere gemacht hat. Aber alles Restliche im Spiel und alles Restliche ums Spiel drumherum bin ich.
Achso, weißt du ungefähr, wie viele Charaktere dann im Spiel sind?
Das müssten so um die 16 sein, vermute ich mal. Also jetzt plus minus, ne? Also jetzt, wir haben 15 Kapitel. Ne, es sind sogar wahrscheinlich ein paar mehr. Aber es gibt halt zwei richtig große Hauptcharaktere, Nick und den frechen Fitz, seinen Begleiter, der ihn immer zu Weißglut treibt und mit fröhlichen Kommentaren spickt. Und ansonsten gibt es halt pro Kapitel verschiedene Charaktere.
Gibt es eine Demo oder sowas auf Steam eigentlich auch?
Ja, es gibt eine Demo, die ist sogar aktualisiert jetzt. Das heißt, ihr könnt das Kapitel 3 jetzt nochmal in der neuen Version spielen mit international, deutsch und englisch. Und wir werden wahrscheinlich, das ist zumindest mein Plan, Kapitel 7 als Demo 2 auch nochmal veröffentlichen. Aber gebt mir ein bisschen Zeit, das kommt irgendwann.
So, noch eine Frage zum Thema Plattform. Aktuell vermutlich Windows. Ist irgendwie was anderes auch noch geplant?
Natürlich, die Vorstellungen sind groß. Also Windows haben wir jetzt out of the box. Linux, denke ich mal, wird einfach gehen über die Unreal Engine. Mit Macs habe ich keine Erfahrung, aber die Portierung auf Mac müsste über die Unreal Engine erstmal auch irgendwo leistbar sein. Und dann würden wir gerne auf die Switch 2 natürlich, das wäre ein Traum. Und wenn wir eine vernünftige Konsolensteuerung hinkriegen, auch gerne auf die Xbox und die PlayStation. Und das Steam Deck 1, habe ich die Befürchtung, ist nicht stark genug für unser Spiel, da es halt mit der Unreal Engine im 3D-Bereich doch relativ aufwendig gemacht ist. Wenn das Steam Deck 2 dann mal irgendwann erscheint, wenn Hardware wieder bezahlbar wird, dann auch gerne auf das Steam Deck 2.
Ja, es geht doch alles nach noch einer mega weiteren Zukunft für dein Baby, ne? Also von daher kann man nur alles Gute wünschen.
Ganz lieben Dank. Ja, ich hoffe das ja sehr. Das hängt jetzt natürlich von euch ab und von der Presse und von allen, wem wir jetzt auch immer demnächst irgendwie anfangen, am Haar zu ziehen und sagen, hallo, wir haben hier ein Spiel, berichtet mal über uns, was da passiert. Aber natürlich würde ich gerne total gerne die Portierung machen und total noch viel lieber würde ich Teil 2 machen. Also es ist nicht so, dass da im Kopf nicht schon... Ja, voll. Voll. Also es ist ja, wenn man 30 Jahre im Spiel bastelt, dann ist die Story auch schon darüber hinaus ein bisschen weiter fortgeschritten.
Ja, mega. Dann haltet mal Ausschau. Wie heißt das Spiel nochmal? Sag's nochmal.
Of Pawns and Kings.
Und wenn ihr mal irgendwie eine Person seht mit einem Ausrufezeichen auf dem Kopf, dann könnte es vielleicht Ingo sein, der auf der Gamescom, aber vielleicht ja auch auf irgendwelchen anderen Messen mal anzutreffen ist, dann sprecht ihn auf alle Fälle mal drauf an. Und ja, vielen Dank für das Interview, Ingo. Wir drücken dir auf alle Fälle alle Daumen. Und alles Gute für die Zukunft. Und dass dein Baby da jetzt noch richtig schön vom weit fliegen kann, hätte ich jetzt irgendwie gesagt. Aber ich glaube, das ist irgendwie komisch.
Fliegen ist schon okay. So ein Fitzsaal ist übergewichtig, der fliegt das nicht so gerne, aber manchmal muss das auch. Aber ja, ja. Ich würde mich tierisch freuen, wenn das Spiel euch gefällt, weil da ist so viel Liebe drin. Also ich hoffe, ihr habt Bock drauf.
Genau. Guckt rein auf Kings, auf Prawns and Kings. Ich sag's immer falsch.
Nee, Prawns sind auch nicht. Es sind doch die Pawns.
Pawns and Kings. Mein Gott.
Bauern und Könige.
Es tut mir leid. Es ist die.
Alles gut.
Es ist der Freitag der Gamescom. Dann wird's manchmal ein bisschen langsamer.
Wir hatten ganz kurz fürs Guerilla-Marketing überlegt, es auf Pawns and Kings zu nennen, um die Klickraten anzufeizen.
Ja.
Wir haben uns dagegen entschieden.
Genau. Hervorragend. Vielen Dank, Ingo. Alles Gute.
Ganz, ganz lieben Dank.